Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Juristin und Publizistin Liane Bethnarz ist bei uns. Ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ich grüße Sie auch. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Bethnarz. Was ist Ihr Eindruck? Kommen wir so langsam in den Europawahlkampfmodus?
Ja, ich denke schon. Es sind ja jetzt nur noch wenige Wochen und man sieht, darüber reden wir ja auch gleich beispielsweise bei der FDP, dass sie sicherlich jetzt auch versucht, mit Blick auf den Europawahlkampf sich wirtschaftspolitisch in Stellung zu bringen.
Die FDP hat heute Parteitag. Christian Lindner redet im Moment. Wir hören jetzt The Gardener and the Tree. Solange hören wir noch ein bisschen Christian Lindner. Wir suchen uns noch einen schönen Ton und dann sprechen wir darüber. Wir wollen schauen auf den FDP-Parteitag. Der läuft, Christian Lindner spricht und das hier war einer seiner allerersten Sätze.
Das ist unser Leitbild für den Klimaschutz. Nicht Verbot, nicht Verzicht, sondern Technologie.
Das ist erstmal nicht so viel Neues. Er spricht auch viel davon, dass er vor allem Wachstum will, dass er Chancen sehen will, dass er die Wirtschaft verändern will, indem er vor allem die Innovation stärkt. Also bis jetzt eigentlich ein normaler FDP-Parteitag.
Ja, ein normaler FDP-Tag. Auf der anderen Seite muss man sagen, es klingt natürlich schon ein bisschen schwarz-weiß. Also zu glauben, dass es ohne jedweden Verzicht gehen wird, da hätte ich meine Zweifel. Und ich glaube, er muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder in dieses Denken verfällt, was ja zeitweise die FDP auch geprägt hat, so zu tun, als sei sie eben der Hort des Liberalismus pur und die Grünen seien die Verbotspartei. Also mir fällt spontan ein Stichwort Fleischkonsum. Da ist Verzicht letztlich sogar auch für den menschlichen Körper, also zumindest Einschränkungen ja ganz gut. Also ich bin kein Veganer, auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja bestimmte Dinge, wo Verzicht auch letztlich gute Auswirkungen hat, wozu geraten wird. Und jetzt jede Form von Verzicht zu geißeln, finde ich überzogen.
Sagen Sie das mal auf einem FDP-Parteitag, da wird es aber keinen Applaus geben. Also es ist ja im Vorfeld jetzt viel darüber geredet worden, wie Christian Lindner heute in diesen Tag gehen wird. Am Ende muss man doch vielleicht jetzt schon mal festhalten, es ist ein FDP-Parteitag und da wird er das liefern, was der Parteitag hören will, also klassischen Liberalismus.
Ja, das ist richtig, aber man kann klassischen Liberalismus, das sage ich als jemand, die sich selbst als wirtschaftsliberal versteht, auch ein bisschen differenzierter fassen. Und das Problem ist, dass er sich natürlich mit dieser Art der Rhetorik, da haben Sie recht, im Prinzip sagt er das, was der Parteitag vielleicht größtenteils hören möchte, aber Wahlen werden eben nicht von Parteitagen gewonnen. Und er muss natürlich aufpassen, die Umfragewerte sind ja desolat, dass er eben auch Wählerschichten wieder zurückgewinnt, die jetzt nicht unbedingt klassische FDP-Wähler oder gar Mitglieder sind.
Zuerst wird er aber höchstwahrscheinlich eher mal aufpassen müssen, dass er die Partei mit sich hält. Und da muss man ja auch sagen, also ich würde vielleicht nicht sagen ab Tag 1, aber ab Tag 2 dieser Koalition ging es in der FDP schon darum, bleiben wir drin oder gehen wir raus? Was ist der Preis dafür? Wie gehen wir mit dem liberalen Schmerz um, der uns in dieser Koalition begleitet? Und da muss er doch auch jetzt wieder vor allem erstmal, sag ich mal, in seinem Haus für Ordnung sorgen.
Ja, das ist richtig. Aber das Problem ist natürlich, reine Kampfansagen in einer so schwierigen Koalition führen im Endeffekt auch nicht weiter. Sie haben natürlich recht damit, er ist in einem strategischen Dilemma. Im Grunde ist ja die FDP letztlich ein Fremdkörper in dieser Koalition. Sie fällt natürlich öffentlich bei vielen auch dadurch quasi zwangsläufig negativ auf, weil er ist natürlich der Finanzminister, Herr Lindner, der dann immer Nein sagt. Das kommt vielfach nicht gut an. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen, das wäre opportun gewesen. Und ehrlich gesagt, man hat halt vieles dann doch mitgemacht. So, und jetzt wirkt es ja so ein bisschen wie ein Handeln in Panik kurz vor der Europawahl. Und jetzt überzieht er im Endeffekt in die andere Richtung. Also die FDP hat sich leider tatsächlich ein bisschen verrannt.
Das ist das Problem der FDP. Sie sagen mitgemacht, also zum Beispiel bei der Gebäudesanierung oder bei der Durchsetzung des Ausstiegs aus der Atomkraft, den ja schon vor vielen Jahren Schwarz-Gelb beschlossen hatte, beim Klimaschutz, beim Lieferkettengesetz, bei der Corona-Impfpflicht, genau, beim Bürgergeld. Da könnte man eine lange Liste sagen, da würde die FDP immer wieder sagen, ja, aber wir haben ja Schlimmeres verhindert. Das Problem ist, das reicht der FDP-Wählerschaft nicht.
Ja, und vielleicht ist es nach außen auch nicht gut genug kommuniziert worden, inwieweit man Schlimmeres verhindert hat. Allerdings muss man sagen, also beim Bürgergeld hat man nicht wirklich Schlimmeres verhindert. Also das Sanktionsregime ist schon relativ schwach ausgeprägt und interessanterweise kommt da übrigens auch Druck auf die Wirtschaft. Das Handelsblatt berichtet heute, die FDP dementiert das zwar, aber dass eben durchaus einflussreiche Menschen in der Wirtschaft Druck auf Lindner ausüben, insbesondere auch, dass sich was tun muss bei Wirtschaftsthemen, man sonst möglicherweise Wahlkämpfe nicht mehr unter unterstützt. Und insgesamt sind diese laxen Sanktionen beim Bürgergeld, das geht auch aus dem Artikel hervor, insgesamt für die Wirtschaftsvertreter ein großes Ärgernis.
Es gibt ja in dieser Woche vielleicht als Antwort auf dieses Ärgernis dieses 12-Punkte-Papier zur Beschleunigung der Wirtschaftswende, was jetzt eben auch auf dem Parteitag Thema sein soll. Da hat jetzt zum Beispiel aus der CDU gab es dann schon Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist jetzt das Scheidungspapier. Am Endeffekt, wenn man sich das mal anschaut, sind das so 2-3 dünne Seiten, wo ein paar FDP-Klassiker aufgelistet werden. Hat dieses Papier, das hat ja schon auch für ein bisschen Diskussionsstoff trotz allem gesorgt in dieser Woche in der Koalition, hat das Papier aus Ihrer Sicht Potenzial, da noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer zu gießen, oder ist es eben auch im Endeffekt ein Parteitagspapier?
Ich würde sagen, es ist im Endeffekt ein Parteitagspapier. Es gießt dennoch Öl, einfach deshalb, weil das natürlich out of the blue kam. Eine Koalition lebt von Vertrauen. Da fühlen sich jetzt sicher manche auf die Füße getreten. Und zugleich ist es natürlich ein zahnloser Tiger, weil die FDP diese Koalition nicht verlassen wird. Wenn sie das jetzt macht, ist sie wirklich erledigt. Da sind sich auch die Kommentatoren mehr oder weniger einig. Also das jetzt zu machen, das wäre wirklich wieder der Schritt gern 2013, also goodbye bei der nächsten Bundestagswahl.
Und auch das ist ja das Dilemma. Also auch Verkehrsminister Wissing hat ja jetzt auch wieder davor gewarnt zu sagen, Leute, die Zeit sind komplex, da kann man nicht alles kriegen, was man will. Aussteigen wäre jetzt ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, so scheint es zumindest, kokettiert die Partei auch immer wieder damit, vielleicht eben um Rot-Grün auch deutlich zu machen, ohne uns geht's nicht. Und das ist ja auch interessant für die FDP. Ohne die geht es nicht, aber gleichzeitig ist es für sie selber in der Koalition extrem schwierig.
Ja, richtig. Das ist das strategische Dilemma, das haben Sie exakt beschrieben, in dem sie steckt. Es kommt aber noch ein weiteres hinzu. Ich glaube, die Schwäche der FDP in der Außenwirkung hängt auch stark damit zusammen, dass, jetzt haben Sie Wissing erwähnt, aber eigentlich kommt ja primär nach wie vor, es ist Herr Lindner vor. Es ist eine One-Man-Show von Herrn Lindner, sekundiert von Kubicki mit immer schrilleren Äußerungen. So soll das junge Frauen als Wählerinnen anziehen beispielsweise? Warum spielt jemand, der ja eher den linksliberalen Flügel abdeckt, wie Konstantin Kuhle, ein sehr kluger junger Mann, spielt aber jetzt so nicht die große Rolle, ist auch in Talkshows deutlich weniger präsent als Christian Lindner. Und das muss Lindner sich ankreiden lassen. Also ein großer, erfolgreicher Vorsitzender einer Partei zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er gute Leute neben sich glänzen lässt.
Was ist mit Frau Strack-Zimmermann?
Frau Strack-Zimmermann, richtig, Verzeihung hätte ich erwähnen sollen, gerade weil ich sie sehr schätze. Aber Frau Strack-Zimmermann ist eben sehr begrenzt letztlich auf das Thema Verteidigung, wo sie einen herausragenden Job macht. Aber sonst ist da ja keiner da, der jetzt auch andere Politikfelder abdeckt, die insbesondere vielleicht auch Frauen ansprechen, also Familie, Bildung und so, mehr noch als jetzt Verteidigungspolitik.
Mit der Juristin und Publizistin Liane Bethnerz haben wir gerade schon ein bisschen über den Zustand der FDP gesprochen und wir wollen das jetzt mal ausweiten auf die Koalition, Frau Bethnerz. Mein Eindruck ist, die Ampel ist zwar in keinem guten Zustand, trotzdem waren die letzten Wochen eher so ein vor sich dahin plätschern, ein bisschen ein dahin meandern, sich gegenseitig reiben, aber ohne zu viel Stress zu haben. Und jetzt wird es im Europawahlkampf wieder richtig losgehen.
Ja, das glaube ich auch. Und inzwischen ist ja das Verhältnis untereinander so toxisch, dass es erstaunlich wäre, wenn ausgerechnet jetzt im Wahlkampf der große Frieden einkehrt zwischen den drei Streitenden.
Gegenargument wäre zum Beispiel gestern Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes. Es gab auch da, also die Reform des Klimaschutzgesetzes, es gab auch da im Vorfeld natürlich Reibereien, so ein bisschen versteckte Drohungen, Andeutungen. Aber im Endeffekt hat es die Koalition gestern geschafft, dieses Gesetz zu reformieren. Und das noch nicht mal unbedingt im Sinne aller drei Koalitionspartner. Die Grünen haben da ganz schön schlucken müssen. Es hat aber funktioniert.
Das ist richtig, aber andererseits sind eben die Umfragewerte der FDP und der SPD gerade im Vergleich auch zur Bundestagswahl 21 so katastrophal, dass sie eigentlich darauf angewiesen sind, beide ihr eigenes Profil scharf zu zeigen. Mhm. Soweit ist ja auch die Bundestagswahl nicht mehr weg. Bei den Grünen ist es vielleicht ein bisschen entspannter. Die haben zwar ihren Höhenflug nicht mehr, aber zumindest ist halt, sind die Werte ähnlich wie bei der Bundestagswahl.
Die Grünen sind konstant rund um die 15%. Ja. SPD haben Sie schon erwähnt, die liegt aktuell so rund um die 15%. Das sind 10 Prozentpunkte weniger. FDP bei 4 wäre nicht mal mehr im Bundestag drin. Das sind aber jetzt natürlich auch Zahlen, die sehen wir schon seit einer längeren Zeit. Wir haben viel über die FDP gesprochen. Was ist Ihr Eindruck Natürlich haben wir auch schon, wir reden regelmäßig über die Gegensätze zwischen FDP und Grünen. Was ist Ihr Eindruck, wie macht sich da eigentlich gerade der Bundeskanzler, der ja eigentlich diese Regierung anführt?
Er macht sich sehr schlecht, er zeigt Führungsschwäche und das Interessante ist jetzt, dass die wirklich sehr laute Kritik an ihm aus allen möglichen Richtungen kommt. Jetzt der aktuelle Leitartikel von Chefredakteur Dirk Kubiewait im Spiegel ist überschrieben mit der Überschrift hochnäsige Unkenntlichkeit und damit ist Scholz gemeint. Mhm. Und da wird eben beklagt, dass es reiche nicht, sich allen überlegen zu fühlen. Das ist tatsächlich eine Schwäche von Scholz, die er ausstrahlt. Er tut immer so, als habe er alles im Griff und in Wahrheit lässt er die Dinge ja ein bisschen schleifen und moderiert im Hintergrund. Aber so sein eigener Kurs ist wenig klar und er greift dann in letzter Minute immer ein, damit es doch noch Kompromisse gibt. Aber mit Führungsstärke hat das wenig zu tun. Und Kubiewait benennt es dann auch präziser. Also zum einen Schwäche bei der Führung der Koalition, Deutschlands Land in Platz in der Welt, also Stichwort auch Unterstützung der Ukraine. Und dann Stimmung in der Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Also die Stimmung in der Wirtschaft gegenüber Scholz ist wirklich schlecht. Ich hatte ja schon erwähnt, das Handelsblatt hat einen großen Text dazu. Da ging es auch am Rande um die FDP, aber primär um Scholz. Und das ist eine große Gefahr. Und auch da redet er alles schön und tut so, als ginge es der Wirtschaft in Deutschland bombastisch. Und das stimmt halt nicht.
Aber dann haben wir zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat jetzt gestern neue Zahlen präsentiert zum Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen in Deutschland. Da sagt er beispielsweise jetzt im ersten Quartal, ja, ein Beispiel mal. Ich zitiere mal Habeck. Dieses Jahr nochmal 17% mehr Solaranlagen neu ans Netz gegangen. Er sagt, Rekordjahr für die Photovoltaik. Ja, natürlich muss man das große ganze Bild sehen. Man kann aber nicht sagen, dass nichts passiert.
Ja, aber der Bundesrechnungshof hat die ganze Energiepolitik, das erst wenige Wochen her, ziemlich in den Senkel gestellt, als mehr oder weniger unkoordiniert. Und es ist ein Riesenproblem nach wie vor, die Windenergie zum Beispiel, die an der Küste gewonnen wird, nach Bayern zu transportieren, weil es die Leitung gar nicht gibt. Mhm. Also die reine Erhöhung jetzt der Quantität der Erzeugung, das sagt noch nicht viel aus über die Effizienz.
Das ist ein richtiger Punkt. Gleichzeitig, wenn wir zum Thema Effizienz kommen, da gibt es ja auch noch die Diskussion rund um die Kindergrundsicherung, wo es immer wieder heißt, das wird alles nur noch komplizierter machen, statt tatsächlich mehr Kindern zu helfen. Wir hatten immerhin lange diese Diskussion ums Bürgergeld, wird jetzt durch die FDP wieder gerade dauerhaft neu angetrieben. Wir müssen also schon davon ausgehen, dass die drei Parteien mehr schlecht als recht weiter rumpeln werden.
Ja, ich fürchte schon. Und wenn ich das Wirtschaftsthema noch mal kurz aufgreifen darf, weil das nun wirklich essentiell für Deutschland ist. Also sowohl bei den Familienunternehmern, bei denen er gerade gesprochen hat, das ist ein Verband, gab es Kritik an ihm. Und er hat dann wirklich sehr ausführlich gelobt, sich selbst letztlich gelobt, wie gut doch seine Politik sei. Herr Russwurm, also der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sprach von zwei verlorenen Jahren. Und Scholz reagiert dann trotzig und spricht von zwei Turnaround-Jahren. Er nimmt... Und die Zahlen sprechen für sich. Wie gesagt, das Handelsblatt hat heute einen sehr langen Bericht. Man sieht es auch an der Frequenz. Also er hat sich zwischen Januar 2023 und 24, 25 Mal mit Gewerkschaftschefs getroffen, aber nur 6 Mal mit dem Präsidenten großer Arbeitgeberverbände. Es ist, würde ich sagen, eine gewisse Schieflage. Und last but not least, Stichwort Bürgergeld. Das ist für die Industrie ein Riesenthema. Und da ist er dann aber auch letztlich nicht greifbar oder redet es schön. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Und wenn das Sanktionssystem zu lasch ist, dann sind auch die Anreize zu gering, dass Menschen sich einer dieser Jobs darauf bewerben und dann vielleicht lieber Bürgergeld empfangen. Also das ist nicht so. Und ich bin wirklich dafür, dass man Leute, die nicht arbeiten können, und unterstützt. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht als Marktradikalismus gemeint, überhaupt nicht. Aber das Sanktionssystem ist wirklich lasch.
Wenn man 25 Mal die Gewerkschaften trifft, könnte man ja auch sagen, der Mann ist einfach arbeitnehmerfreundlich. Vielleicht nur so als andere Sichtweise darauf.
Er ist aber Kanzler. Die SPD, ich meine, das bei aller Schlimmes sich ja danach mit Russland entwickelt hat, bei Schröder. Aber Schröder hat das damals mit der Agenda 2010 verstanden. Das hieß ja so der Genosse der Bosse. Also ein Kanzler muss insgesamt sehen, dass das Land vorankommt und kann sich nicht einseitig auf eine Seite schlagen.
Frau Bittnertz, Sie sind jemand, die sich schon seit längerem anschaut, wie die AfD funktioniert und vor allem, welche Rolle Christen in der AfD spielen. Und da können wir über Maximilian Krah reden. Das ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, der allerdings jetzt heute beim Auftakt nicht dabei sein wird. Anfang der Woche ist nämlich einer seiner Mitarbeiter verhaftet worden wegen des Verdachts, der Spionage für China. Das hier sagt Kra dazu.
Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Bin sehr an der Aufklärung interessiert. Der Wahlkampf wird jetzt natürlich durch diese Angelegenheit furchtbar überschattet. Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Wird er es auch bleiben?
Ja, er muss es rechtlich bleiben. Und zwar ist es so, dass ab einer gewissen Frist die Europawahllisten nicht mehr geändert werden können, bei gar keiner Partei.
Gut,
reine formelle rechtliche Sache.
Gut für ihn. Sie haben mal ein Porträt über ihn geschrieben, für das Magazin Crismon. Was ist das für ein Typ?
Ja, ist eine sehr schillernde Gestalt, sehr auf Außenwirkung bedacht. Jemand, der sich turboradikalisiert hat. Er war bis 2016 Mitglied der CDU, ist dann ausgetreten und zur AfD gegangen. Er kommt aus ganz normal gut bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater war Ingenieur, die Mutter war Lehrer, also Sonderschullehrerin. Und er inszeniert sich aber als Hedonist und Dandy in sehr teuren Restaurants und also ein Lebemann schlechthin. So will er offensichtlich rüberkommen. Was eigentlich so zum Habitus der AfD überhaupt nicht passt. Auch übrigens nicht zur neuen Rechten, die ja eher sehr, sehr konsumkritisch sind. Und er hat sich dann sehr schnell im Grunde mit dem Parteiteil rund um Björn Höcke sehr eng verbunden. Und seine Rhetorik ist in den letzten Jahren immer radikal geworden. Er redet ja auch eben von diese Vorstellung, dass eben, ja, also man irgendwie Deutschland, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein Problem sind. Und er hat jetzt in der letzten Zeit außenpolitisch das Konzept der multipolaren Weltordnung geprägt, nennt Europa, Deutschland einen Vasall der USA, also ist Amerika feindlich regelrecht geworden, bis es sei denn, es geht um Trump. Und will im Prinzip, dass insbesondere die autoritären Staaten also nicht gebunden sind an Prinzipien wie Menschenrechte, sondern ganz traditionell alle bleiben sollen. Es geht sogar so weit, dass er die Revolution im Iran, die Ayatollah-Revolution 79, als erstes, ich zitiere aus seinem Buch Politik von Rechts, erstes Erwachen eines nicht-westlichen Modells bezeichnet. Und er will auch abräumen mit dem Begriff konservativ für Rechte. Das sei im Prinzip viel zu schwammig und man müsse jetzt eben selbstbewusst dazu stehen, dass man rechts sei.
Das macht er ja zum Beispiel auch in so TikTok-Videos, wo er sich dann hinstellt und sagt, rechts ist cool, sei rechts.
Genau.
Wenn du rechts bist, kriegst du eine Freundin.
Echte Männer sind rechts, sagt er.
Das ist jemand, der auf jeden Fall weiß, wie man Außenwirkung erzielen kann. Der ist auf jeden Fall keine graue Maus. Aber eben tatsächlich ja auch jemand, der offensichtlich immer wieder für Trouble gut ist. Wie hat der das geschafft? Waren das sozusagen die Verbindungen zu Björn Höcke, dass der das geschafft hat, so eine einflussreiche Stimme in der AfD zu werden?
Naja, weil die AfD natürlich nicht jetzt unbegrenzt über Redner verfügt, die ein gewisses weltmännisches Flair haben, auch wenn das bei ihm ehrlich gesagt, so sehr wie er es da mit diesem Hedonismus überzieht, fast karikaturhaft manchmal wirkt. Er ist sehr gebildet, das muss man schon sagen. Also er hat wirklich eine gute klassische Bildung, die er dann oft auch in Reden einfließen lässt. Er ist charismatisch, er ist eloquent und so viele gibt es davon nicht. Aber die AfD-Spitze wurde früh vor ihm gewarnt, der eben mal, oder jetzt ja noch Europaabgeordnete, aber im kaltgestellte Nikolaus Fest hat die Parteispitze vor ein paar Monaten explizit vor Kra gewarnt. Das haben auch andere. Und er hat es dann geschafft, mit einem nicht besonders guten Ergebnis übrigens, Spitzenkandidat zu werden. Aber es haben viele damals schon in der AfD gesagt, tickende Zeitbombe und voilà, jetzt ist sozusagen Trouble an der Tagesordnung.
Er ist auch bekennender Katholik und ich habe es vorhin schon gesagt, sie beschäftigen sich vor allem mit Christen, die rechts stehen, mit Christen, die rechtsextrem sind, mit den Verbindungen von Teilen der christlichen Kirche zu Rechtsextremen. Wo kann man den da einordnen?
Naja, also er gehört definitiv zum Kreis der rechten Christen und er ist nicht einfach nur jetzt sozusagen auf so einer bloß rechtspopulistischen Stufe angesiedelt, sondern er ist schon klar völkisch, rechtsradikal, er redet von Remigration, also er vertritt ja all diese Konzepte. Er ist ja in der Rhetorik ein bisschen anders, aber in der Sache definitiv nicht harmloser als Björn Höcke und sein Christentum wird auch zunehmend krude. Er ist eigentlich Traditionalist, das sind Leute, die den Pius oder Petrusbrüder nahestehen und das Zweite Vatikanische Konzil kritisch sehen. Und er hat ja auch die Pius-Brüder juristisch zeitweise beraten und machte also immer auch, fand also diesen ganzen Pomp und diese Kleider und alles, also sozusagen diese sehr aufwendigen Priesterkleider toll, gibt Fotos von ihm mit Priestern dieser Art. So, und jetzt aber plötzlich hat er ein Interview gemacht mit Björn Höcke und in diesem Interview sagte dann Höcke, er würde eigentlich eher so eine Kunstreligion haben, wolle er selber sei kein Christ, so Höcke, in der das Heldentum der Germanen und die Heiligkeit des Christentums verschmelzen. Da hat Kranich widersprochen. Dann hat Höcke in dem gleichen Interview die Autoaggressivität des Christentums und die Selbstaufgabe gegeißelt. Also das, was das Christentum eigentlich ausmacht, nämlich Demütigkeit. Dann hat Krah affirmativ gesagt, ah ja, der Schuldkult, ne? Also ist ja auch eine Chiffre der Rechten, der angebliche deutsche Schuldkult. Und last but not least, und das sozusagen, das hat selbst mich dann doch ein bisschen geschockt, die Zeit schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe, dass er gesagt habe, er sei ja nun ein Oton rechter Teufel geworden. Also unser Superkatholik nennt sich jetzt einen rechten Teufel. Also zwar scherzhaft steht da, sagt es scherzhaft, aber wer wolle schon Luke Skywalker sein, wenn er Darth Vader sein kann? Also mit anderen Worten, er will eben nicht der gute Luke Skywalker sein aus den Star Wars Filmen, sondern eben dieser düstere Darth Vader.
Bisschen Star Wars geht immer. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche in Deutschland ja regelmäßig sagen, dass mit der AfD, das ist mit uns eigentlich unvereinbar. Deswegen sind ja auch Teile der AfD so kritisch den Kirchen gegenüber. Wenn wir nochmal kurz zurückkommen zum Europawahlkampf. Die Parteispitze scheint das ja zumindest ernster zu nehmen als viele andere Vorwürfe. Also es gibt ja auch Vorwürfe, dass Graf von Russland bezahlt wird. Aber das scheint sie ja wirklich ernst zu nehmen diesmal. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, das nimmt sie deshalb ernst, weil sie zum einen natürlich immer auftritt als patriotisch und die einzige Partei, die wirklich deutsche Interessen vertritt. Und da jetzt jemanden in den eigenen Reihen zu haben, der einen Mitarbeiter hatte, der unter dem Verdacht der Spionage steht, das ist natürlich ja der Super-GAU. Plus die ganzen Gerüchte, ob möglicherweise Petr Büstron, also Nummer 2 auf der Europawahlliste, Bundestagsabgeordneter und K. Gelder angenommen haben, über Voice of Europe letztlich aus Russland kommt. Das ist ja auch noch nicht abschließend geklärt. Auch das wäre natürlich, also alles, was in diese Richtung geht, letztlich von fremden Ländern gesteuert zu werden. Das widerspricht ja allem, wofür die AfD steht. Und natürlich ist das alles unschön, also mit Haftbefehlen. Und plus sonst eben auch dieses Image, was Kahr zelebriert. Also Chrupalla und Weidel, insbesondere Weidel, haben ihn offenbar auch, also nach dem, was man hört und liest, aufgefordert, gemäßigter aufzutreten, nicht so sehr zu provozieren, dass sie sich ärgern auch über, wie in Brüssel im Grunde da gemacht wird, was er will. Und er hat es ja sogar geschafft, sich auch in Europa bei den Rechtsparteien teilweise unbeliebt zu machen. Sein Verhältnis zu Marine Le Pen ist im Prinzip ja zerschreddert, weil er nämlich im Wahlkampf damals um die Präsidentschaft in Frankreich hat er den rechtsradikalen Zemmour unterstützt, der noch radikaler ist als Le Pen und das hat sie ihm sehr übel genommen. Das führte dazu, dass er zeitweise aus dieser rechten Fraktion sogar suspendiert war.
Wir fragen unsere Gäste regelmäßig, was sie eigentlich im Moment so richtig verärgert hat. Und Liane Bethnerz, die heute hier bei uns ist, die Juristin, die hat uns folgenden Ausschnitt geschickt. Das ist die Schriftstellerin Julie C. in der Talkrunde bei Maybrit Illner diese Woche im ZDF. Und da geht es auch um die AfD.
Wir treffen uns hier in hochdekorierter Runde, um gemeinsam Herrn Chrupalla zu erklären, wie er seinen Parteivorsitz besser und ehrenwerter machen sollte, wie er besser aufklären sollte.
Ehrlich gesagt.
Genau, es gibt einen konkreten Anlass, aber alle versammeln sich um Herrn Chrupalla, als wäre er so das kleine Lagerfeuer des Grauens. Und ich frage mich einfach, ob wir tatsächlich auf diese Weise einen Diskurs führen, was es den Leuten leicht macht, sich eine Meinung dazu zu bilden. Welche Partei, welche Konstellation und vor allem auch welche Themen für unser Land in Zukunft eigentlich die entscheidenden und die wichtigen wären.
Also ich verstehe Frau C. so, dass sie sagt, ist es sinnvoll, die ganze Zeit über die AfD zu reden? Gibt es nicht vielleicht Wichtigeres? Wie haben Sie das verstanden, Frau Bethnerz?
Ich habe es als sehr überheblich und arrogant verstanden. In hochdekorierter Runde, das ist schon mal ein ziemlicher Seitenhieb. Auf die anderen ist ja zynisch letztlich gemeint. Und sie gibt damit Chrupalla eine Opferrolle in einer Situation, in der ja es Anhaltspunkte dafür gibt, und zwar nicht nur ganz, ganz niederschwellige, sondern doch sehr massive Anhaltspunkte dafür, dass es in der AfD möglicherweise, Stichwort Petro Büstorn, Käuflichkeit gibt mit Geld aus Russland, dass ein Mitarbeiter von K, wir sprachen ja gerade darüber, jetzt nun sogar inhaftiert ist, vorläufig, wegen Spionageverdacht. Also ich erinnere damals an die Guillaume-Affäre, die Willy Brandt sogar die Kanzlerschaft gekostet hat, also da der dem auch ausletztlich dem sowjetischen Raum mehr oder weniger gesteuerte Spion. Also da reden wir über Spionage. Also das ist so hochgehängt und das soll man jetzt ignorieren. Und stattdessen möchte jetzt Frau C., dass man über Europapolitik diskutiert. Das ist ein klassischer Whataboutism. Und dass sie den Vorsitzenden einer Partei im Prinzip verharmlost und da auch wieder zynisch sagt, Lagerfeuer des Grauens, als würde man jetzt den armen Mann stigmatisieren und ihm einfach nur erklären, wie er seine Arbeit besser macht als Partei. Parteivorsitzender. Das ist der Mann einer Partei, die bundesweit ein Verdachtsfall für Rechtsextremismus ist, die drei Landesverbände hat, die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft sind, deren Jugendorganisation auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Darüber soll man nicht reden. Eine Partei, die haushohe Umfragewerte im Osten hat. Also das ist so hanebüchen, dass mich das wirklich so schockiert hat. Anders kann ich es nicht sagen.
Jetzt ist Juli Zehn natürlich nicht selber hier, um sich dagegen zu wehren. Aber kann man nicht auch sagen, der Punkt, wir reden ständig über die AfD und machen die AfD damit groß, wenn das ihr Punkt gewesen ist. Ich bin da jetzt genauso einfach nur am Interpretieren.
Ja, aber so expliziert hat sie es ja nicht gesagt. Also sie hat sich auf anekdotische Evidenz berufen, dass die Leute in ihrem Dorf, dass in Brandenburg das alle so sehen wie sie. Da könnte ich jetzt gegenhalten, alle Leute in meinem Mietshaus in Hamburg sehen es vermutlich eher wie ich. Was sind das für eine Argumentation?
Die sind aber höchstwahrscheinlich öfter präsentiert in Talkshows als die Leute aus Brandenburg.
Das mag sein, aber dennoch, also dass sie ausgerechnet Herrn Chrupalla in dieser Situation zum Opfer macht, selbstverständlich ist das ein großes Thema, potenzieller Ausverkauf deutscher Interessen, indem man sich ausspionieren lässt oder aber eben auch sogar möglicherweise Geld bekommt. Und man kann ja das eine lassen und das andere tun. Natürlich soll man trotzdem auch über andere Themen reden. Aber was ich nicht verstehe, was bitte, und damit komme ich sozusagen zu meiner generellen Kritik, was bitte hat denn Frau C. in einer Runde über die AfD zu suchen? Und das ist halt diese Tendenz der Talkshows, die immer gleichen Leute einzuladen, ganz unabhängig davon, ob sie Fachkenntnis haben oder nicht. Ich bin sicher dafür, dass man Public Intellectuals auch aus dem Kulturbereich einlädt, aber da gibt es auch viele, sei es Theaterregisseure insbesondere oder auch Dramatiker, die sich intensiv mit der AfD beschäftigt haben. Bei Frau C. kann ich das nicht erkennen. Also warum wird sie denn zu so einer Runde eingeladen? Dann redet sie wieder sehr abstrakt über Frieden. Sie hat ja auch einen dieser Briefe initiiert. Frieden, Frau C. war meines Wissens kein einziges Mal in der Ukraine, erst recht nicht im Krieg, und redet naiv von Frieden und sagt kein Wort darüber, über das Putins imperiale Gesten, die Sprüche von Lavrov, von dem Pressesprecher Peskov, dass das alles immer schlimmer wird. Und es ist eine Friedensromantik und Sehnsucht, die durch die Realität nicht gedeckt ist. Aber auch dazu wurde sie immer wieder eingeladen. Und sie ist halt nur ein Beispiel von vielen, auch Warwick, Stegner immer wieder. Also einfach so Hauptsache schrille Stimmen. So kommt es mir jedenfalls manchmal vor.
Der Politikwissenschaftler Warwick, dann der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, die Sie hier ansprechen. Bei Juli C. könnte man jetzt vielleicht mal aus der Sicht einer Redaktion sagen, wir wollen halt jemanden, der ein Stück weit diesen Politikbetrieb von außen beobachtet, der aber trotzdem, Sie haben es ja selber gesagt, was man als Public Intellectual so bezeichnet, als öffentliche Intellektuelle. Und natürlich kann man jetzt sagen, die Meinung da, die ist höchstwahrscheinlich nicht hundertprozentig aus Fakten gegossen. Sie gibt aber eben trotzdem wieder, was viele Menschen denken. Und dann muss man das vielleicht auch in so eine Talkshow reinbringen, damit das dann konfrontiert werden kann mit Fakten. Da sind ja auch noch andere Gäste gewesen.
Naja, aber es war ja inhaltlich wirklich substanzlos. Also es war ja einfach nur die Behauptung, man würde Chrupalla hier mehr oder weniger zusammenstauchen. Und zu dem Anlass der Diskussion hat sie ja gar nichts gesagt. Also, dass man über den Umgang mit der AfD streiten soll. Ich bin ja selbst jemand, der sagt, doch, ladet sie ein, diskutiert hart mit ihnen. Das bestreite ich ja auch nicht. Und wenn man jetzt jemanden einlädt, der sagt, na, redet möglichst auch ganz, ganz sachlich mit ihnen, das würde ich ja akzeptieren, wenn es dann aber wenigstens jemand wäre, der Sachkenntnis über diese Partei hat. Und das konnte ich zumindest bei ihr an dem Abend nicht erkennen.
Die amerikanische Philosophin Judith Butler ist ein akademischer Star und mit ihrer vehementen Kritik an Israel sorgt sie immer wieder für Diskussionen. den Terror der Hamas im Oktober des letzten Jahres. Da hat sie zum Beispiel dazu gesagt, das war kein Terror, das war keine antisemitische Attacke, das war ein Angriff auf Israel. Und da sind dann jüdische Verbände und andere Gruppen dagegen vorgegangen. Sie wollten, dass Judith Butler der Theodor-Adorno-Preis der Stadt Frankfurt aberkannt wird. Die Stadt sagt aber jetzt, das ist das falsche Signal, um etwas gegen Antisemitismus zu tun. Die Mehrheit der Stadtverordneten im Kulturausschuss hat also dafür gestimmt, dass Judith Butler den Preis behält. Liane Bethnatz ist heute Mittag hier unser Gast, Juristin und Publizistin. Ist das die richtige Entscheidung?
Ich halte die Entscheidung für fatal, denn es ist der Adorno-Preis. Adorno war selber Jude und Adorno hat sich ja wirklich intensiv auch mit Antisemitismus, mit Judenhass auseinandergesetzt. Von ihm gibt es ja diese sehr treffende und sehr berühmte Aussage, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und im Endeffekt ist es das, was auch Butler, obwohl selber Jüdin, es gibt eben einen bestimmten Teil innerhalb der jüdischen Community, die Minderheit, die so denkt wie Butler, aber eben gesagt hat, der 7. Oktober sei ein bewaffneter Widerstand der Hamas. Also im Endeffekt ist es genau das, das Gerücht über die Juden, nämlich dass die Hamas sich gegen den jüdischen Staat zum Widerstand regelrecht habe aufschwingen müssen.
Butler hat ja versucht, dem alles nochmal Kontext zu geben. Sie hat auch immer wieder betont, wie grausam sie diese Angriffe empfunden hat und empfindet. Sie sagt aber, wenn wir verstehen wollen, wie es zu diesen Anschlägen gekommen ist, dann müssen wir viel früher mit der historischen Erklärung beginnen. Das zielt ja im Endeffekt darauf ab, dass man sich unter anderem israelische Siedlungspolitik anschauen muss, ohne in irgendeiner Sekunde diesen Terror gut zu heißen. Ist das manchmal schwierig?
Aber so hat sie es eben nicht gesagt mit der Äußerung vom bewaffneten Widerstand. Und das ist ja der Klassiker. Leute gehen verbal zu weit und wollen es dann im Nachhinein alles nicht so gemeint haben und relativieren es wieder, erstens. Und zweitens, das passiert doch. Also es gibt doch wirklich auch viele eher Linke innerhalb der jüdischen Community wie Butler, die sehr kritisch auch gegen die Regierung Netanyahu ist. Es gibt ja auch genug an dieser Regierung zu kritisieren. Es gibt viele Juden, die auch den Siedlungsbau kritisch stehen, aber trotzdem nicht eine Terrororganisation wie die Hamas letztlich mit dem Begriff Widerstand adeln, die Frauen brutalst vergewaltigt hat. Und das hat ja auch irgendwie nochmal einen besonders zynischen Aspekt, dass ausgerechnet die Genderforscherin Judith Butler so etwas sagt.
Liane Bethnatz hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben noch über Judith Butler gesprochen, die den Adorno-Preis behalten darf. Und Liane Bethnatz, die ist damit absolut nicht einverstanden. Damit, mit dieser eindeutigen Stellungnahme von Ihnen, Frau Bethnatz, ist unsere Stunde schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Wir freuen uns.